Willkommen in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der 15. August, das Fest, das Hochfest der Entschlafung Mariens, wie es am Anfang der Kirche hieß, vielerorts bis heute heißt. Maria Himmelfahrt, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, die feiern wir am 15. August. Und das ist Gelegenheit für uns hier in besonderer Weise auf dieses Festgeheimnis zu schauen. Haben wir in einem ersten Teil von Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum schon einiges gehört zur Geschichte dieses Ereignisses, dann des Festgeheimnisses und ja zur Theologie, zur Kunst etc. haben wir hier schon einiges gehört. Und in diesem zweiten Teil soll es jetzt darum gehen, was es denn mit dem Brauchtum auf sich hat, denn auch da gibt es große Traditionen. Viele kennen sicherlich das Brauchtum der Kräuterweihe, was wir alles damit verbinden, mit diesem Brauchtum zu Maria Himmelfahrt. Das erklärt uns nun weiter Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum. Dank ihm gibt es jetzt auch das sechsbändige, große, unvergleichliche Marienlexikon auch online. Dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, marienlexikon.de. Dr. Dietrich, das Brauchtum zum Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, was entdecken wir da in der Kirche?
Ja, das ist also zumindest für mich eins der schönsten Feste im Sommer überhaupt, der 15. August. Schon als kleines Kind habe ich das also sehr intensiv miterlebt, vor allen Dingen deswegen, weil man im Vorfeld raus ist ins Feld und die Kräuter gesucht hat. Also die Oma und die Mutter haben einem das beigebracht und für uns als Grundschüler haben wir dann das selbstständig gemacht, also dass wir eine ganze Reihe von Kräutern, Blumen dann gesucht haben, durfte in einer dörflichen Umgebung aufwachsen und da war dann halt drumherum natürlich auch genug Natur zu finden. Man kannte sich dann als Lausbub auch gut aus, wusste, was wo zu finden ist. Also ich hatte ohnehin immer auch ein Auge für Pflanzen und für die Natur. Ja, und wir hatten dann auch so einen kleinen Wettstreit immer, wer bringt also in diesem Kräuterstrauß der Pfalz, wo ich herstamme, heißt das Würzwisch. Also wer bringt in diesem Würzwisch also die größte Königskerze mit? Das ist also eigentlich das Zentrum eines jeden Würzwisches, ist die Königskerze. Ja, und die Königskerze kann also bis zu 2 Meter groß werden. Das war so ein frommer Wettstreit, den wir da als Kinder noch ausgeübt haben. Und das war dann immer sehr feierlich, also den Strauß in die Kirche zu tragen und auch diese Königskerze unversehrt, ohne dass er abbricht, in die Kirche wieder zurückzubringen. Und eben dann halt die feierliche Segnung im Rahmen dieses Hochfestes. Ja, da verbindet sich unser christlicher Glaube und eben die Naturverbundenheit, die Pflanzenwelt, das verbindet sich sehr intensiv. Wenn wir ein wenig schauen in die Kunde der Bräuche des Volkstümlichen, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, auch in die Religionsgeschichte, dann sehen wir, dass da also ein großes Umfeld ist um diesen Marienfeiertag und das entsprechende Brauchtum. Besonders eben dieser Kräuterstrauß, das hat also eine ganz lange und alte Geschichte. Da hängt im Prinzip auch die ganze Wertschätzung für die Heilkraft der Kräuter, aber auch die Schönheit der Pflanzen, der Blumen. All das hängt damit dran. Das ist etwas, was den Menschen, seit es sie gibt, sicherlich schon immer aufgefallen ist. Also wie schön manche Pflanzen sind, wie schön die Blumen sein können und auch wie hilfreich manche Pflanzen sind. Zuallererst als Nahrungsmittel, aber dem dann auch als Heilmittel, und das war in früheren Zeiten ja noch viel wichtiger als heute, wo man doch technisch, medizinisch vieles künstlich herstellen kann. In früheren Zeiten war man darauf angewiesen, mit dem, was die Natur geboten hat, ja den Menschen Linderung zu verschaffen, wenn sie krank waren, verletzt waren. Ja, das war sicherlich, seit der Mensch existiert, hat das eine Rolle gespielt. Erfahrungswerte, die man mit Pflanzen gesammelt hat und soweit wir dann eben das greifen können von der Geschichte her, von den Quellen, hat es eine größere Rolle gespielt dann bei den Griechen und bei den Römern, Bei den Griechen gab es dann auch erste Ansätze, dass man tatsächlich einen medizinischen Umgang mit Heilkräutern erarbeitet hat. Das sind dann auch teilweise Quellen, die im Mittelalter nachgewirkt haben, also die sich schriftlich überliefert haben. Aber auch bei uns, die Germanen und die Kelten, hatten also eine hohe Wertschätzung, ja eine Verehrung der Kräuter. Da spielte auch mit hinein, dass teilweise ein magisches Weltbild dahinter war, also dass allen im Sinne eines Pantheismus, dass allen lebendigen Wesen, also göttliche Kräfte innewohnen. Das ist etwas, was ja bis auf den heutigen Tag grundsätzlich eine Rolle spielt, im Christlichen etwas anders akzentuiert ist, also nicht im Sinne der Magie, aber doch Gott ist durchaus gegenwärtig in seiner Schöpfung und die Natur ist grundsätzlich gut geschaffen. Also die Flora, die Pflanzenwelt, die Blumen, die Kräuter, das ist ein wesentliches Moment des Brauchtums des 15. August. Wenn wir ja vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen, also wie wurde das von den Christen dann auch aufgegriffen, das, was bei den alten Völkern, bei den Germanen, Kelten schon vorhanden war. Zunächst gab es natürlich auch Bestrebungen der Abgrenzung, also gerade die, ja, vielleicht die ersten 500, 600 Jahre, also in Westeuropa dann noch bis ins 7., 8. Jahrhundert hinein, hat man sich also sehr bemüht um Abgrenzung von den Götzen, von der Naturvergottung, von allen möglichen abergläubischen Dingen. Man hat auch am Anfang war man sehr abstinent, was die Kunst anging, weil die auch magisch aufgeladen war und stark im Aberglauben, durch den Aberglauben geprägt war. Es hat also viele Jahrhunderte gebraucht, bis das alles gereinigt und geläutert war. So auch am Anfang eben der Umgang mit den Kräutern. Eine große Rolle spielt der Benediktinerorden. Benedikt von Nursia war jetzt kein großer Blumenliebhaber, aber er hat also das seinen Mönchen, seinen Klöstern zur Aufgabe gemacht, für die Kranken und Notleidenden zu sorgen, die Hungernden zu speisen, in jedem Armen Jesus Christus zu sehen und natürlich ihn auch zu pflegen in seiner Krankheit. Und deswegen haben dann die Kloster ja mehr und mehr auch eine Pflanzenheilkunde entwickelt. Sie hatten also auch die Lebensform, wo man eben Erfahrungen machen konnte mit den Heilkräutern und die dann auch anwenden und weiter überliefern konnte, sodass also die Klöster, die Benediktinerklöster, aber auch die anderen klassischen monastischen Orden, also diese Heilkunde mit den Kräutern gepflegt und ausgebaut haben. Zu jedem Kloster gehörte nicht nur ein Nutzgarten für die Ernährung, sondern auch ein Klostergarten also im Hinblick auf Heilkräuter und natürlich auch Schmuck für die Kirche. Ja, eine Tradition, die bis zunächst mal ins 16. Jahrhundert geht und dann vielerorts in unseren Breiten durch die Reformation schwer beeinträchtigt wurde und dann noch einmal zu Zeiten der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts, also wo dann auf weiter Ebene die klösterliche Kultur zusammenbricht. Es gibt dann eine kleine Renaissance ein paar Jahrzehnte später, wo dann wieder einige Klöster neu gegründet werden, aber so der vom Mittelalter her dieser große Traditionsstrom auch im Hinblick auf die Heilkräuter war dann verloren. Man hat in den letzten 200 Jahren manches wieder aufgefunden und erneuert, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was also früher war. Zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein, also das Kloster Andex am Ammersee. Da haben wir eine alte Apotheke oben auf der Kuppe neben der Klosterkirche stehen. Also da sieht man auch, wie prominent der Ort ist und ein vornehmes Gebäude. Und da wurden also viele, viele Dutzend Heilkräuter vorgehalten als Medizin. Und es war also regelrecht eine Apotheke. In der jüngeren Zeit, also 19. und 20. Jahrhundert, haben wir dann mehr Weltgeistliche, die sich dieser Heilkunde betrieben haben, also sehr berühmt. Der Wasserdoktor Kneipp, der hat also nicht nur die heilende Wirkung von kalten Wassergüssen wieder neu entdeckt, sondern hat auch in der Kräuterkunde war er sehr firm und hat den Menschen entsprechende Ratschläge an die Hand gegeben. Ja, oder in der Schweiz, der Pfarrer Künzli, das war bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ja, man hat das jetzt im 20. Jahrhundert wieder neu entdeckt, die Kräuterheilkunde. Im kirchlichen Brauchtum hat sich das eigentlich durchgehalten, obwohl gerade in der Aufklärungszeit, also im 18. und auch 19. Jahrhundert, also auch in der Kirche viele das verbieten wollten und ja sehr kritisch waren gegenüber dem Brauchtum vom 15. August. Zum Teil auch mit einer gewissen Berechtigung, weil eben auch ein gewisser alter Aberglaube sich gehalten hat und da ein bisschen im Windschatten mitgelaufen ist von dem, was man eigentlich kirchlich geläutert durch die Jahrhunderte geführt hat. Also da gab es dann auch Kräuter gegen den bösen Blick und gegen alle möglichen magischen, abergläubischen Momente. Da wurde auch dann der Kräuterstrauß, der am 15. August geweiht wurde, wurde also nicht nur als Segenssymbol verwendet, den man halt jetzt in den Speicher gehängt hat, dass er zum Beispiel gegen Blitzschlag einen Segen darstellt oder in den Kuhstall, dass er die lebenswichtigen Tiere am Leben erhält. Das ist sicherlich, glaube ich, noch alles im legitimen Bereich. Aber dann ging halt manches viel, viel weiter. Also dass man zum Beispiel sich auch den Kräuterstrauß und das Kopfkissen gelegt hat, um von seinem, also bei den jungen Frauen, die unverheiratet waren, um eben im Traum den Bräutigam zu erblicken. Und das war dann teilweise natürlich eine offene Geschichte hin zum Aberglauben. Es ist sicher richtig, dass man das kritisiert hat, aber teilweise wollte man dann auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Die eigentliche Bedeutung eben dieser Heilkräuter, was soll das ausdrücken? Das ist zunächst eine Würdigung der Heilkraft der Schöpfung, dass Gott die Schöpfung, die Natur grundsätzlich geschaffen hat, als Ausdruck seiner Weisheit und Güte, die uns eben zu nutzen ist, die uns Leben schenkt und Heilung schenkt. Das drückt sich darin aus. Also das ist im Prinzip gültig für die ganze Heilkräuterkunde. Ja, und im Hinblick auf den Kräuterstrauß, Würzwisch, Kräuterbuschen und es gibt also viele Namen für diesen Kräuterstrauß, je nach Region verbindet sich das noch eben mit Maria, mit der Marienfrömmigkeit. Es ist ein besonderer Termin, der 15. August, es ist also auch jetzt von der Kräuterkunde her ein Termin, wo sehr glücklich liegt, weil da die ganzen Kräuter eine hohe Dichte an ätherischen Ölen haben und Inhaltsstoffen. Also die Kräuter sind in gewisser Weise reif für ihre medizinische Wirkung. Das ist so ein Nebenaspekt. Es ist Hochsommer. Es ist ein Termin, der auch mit der Ernte zusammenhängt. Also Maria in der Ernte wird mancherorts der 15. August genannt. Es fließen da mehrere Dinge zusammen und die alle unter der Schirmherrschaft Mariens dann versammelt werden. Maria, die Mutter des Herrn, die außerordentlich Begnadete, die neue Eva, unsere geistliche Mutter, all das sind Momente des Segens, der Begnadung, die uns von Gott zukommt und die eben in Maria besonders ja, exemplarisch sich verwirklicht haben, sich auch heute noch zeigen und darüber hinaus auch vermittelt werden. Es ist gut katholisch, dass wir eben die Heiligen und insbesondere Maria auch als Mitarbeiter in der Gnadenzuwendung betrachten dürfen. Das ist also theologisch legitim, denn Gott ist kein Solitär, sondern was er tut, tut er immer auch durch Gemeinschaft hindurch. Sein eigenes Wesen ist Dreifaltigkeit. Jesus Christus hat die Kirche gegründet. Er wollte also nicht alles in einem vertikalen Sinn haben, dass also die göttlichen Einflüsse vertikal vom Himmel herabfallen, sondern vermittelt durch das Menschliche, durch die Geschichte, durch die Gemeinschaft. So sind alle Heiligen und Maria insbesondere ja beteiligt, Mitarbeiter Gottes in dieser Heilszuwendung, in dieser Heilwerdung des Menschen, seiner Erlösung, nicht ursächlich, sondern eben als Mitarbeiter, als Kooperatoren und Maria eben in einer gerade auch heilsgeschichtlich einzigartigen Weise. Sie ist diejenige, die Ja gesagt hat zum göttlichen Heilswillen, die Wort Gottes in die Welt gebracht hat, leibhaftig die Menschwerdung Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht einfach dann auch zurückliegt in der Geschichte, sondern auch Gegenwart ist, wirksam ist. Was Gott uns zuwendet, das bleibt. Das ist dann auch nicht mit Verfallsdatum versehen. Und so ist Maria bis auf den heutigen Tag und wird es bis zum Ende der Welt sein, eine Mittlerin des Heiles, das von Gott kommt, das Jesus Christus uns erworben hat. Und Maria in besonderer Weise, weil sie eben Mutter des Herrn ist, ja, kann um Fürsprache angegangen werden, hat ein sorgendes Auge auf uns pilgernde Menschen. Ja, und das ist also ein wichtiges Anliegen beim 15. August, bei diesem Hochfest, bei diesem Festgeheimnis. Wir können einmal anschauen, wie das formuliert ist. Die Präfation des Hochfestes schreibt, also aus dem Missale Romanum von Paul VI. 1970, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes, denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Also so die Präfation vor dem Kanon, vor dem Hochgebet. Ja, es geht um Gottes Lob. Alles Lob gebührt Gott, alle Anbetung, aber eben im Blick auf Maria und auch gewisserweise vermittelt durch Maria, marianisch beten und preisen wir Gott. Sie ist ja das Zeichen der Hoffnung. In ihr wird deutlich, es gibt keine verworfene Welt, sondern nur eine gefallene Welt, die Gott wieder aufrichten möchte. Und alles Irdische, Geschöpfliche, Menschliche hat dabei eine Bedeutung. Es wird nicht einfach vernichtet und verworfen, sondern es wird geheilt und wieder aufgerichtet und soll dem Leben in Vollendung zugeführt werden. Maria eben, die eben nicht normal stirbt, sondern eben im Tode mit Leib und Seele aufgenommen wird in die Ewigkeit. Sie ist also für uns alle das Zeichen, dass das unser aller Bestimmung ist. Der Tod hat keine Gewalt über sie, er kann sie nicht festhalten. Gott ist es, der das letzte Wort spricht, der die Erhabenheit hat, Maria eben auch im Tode zu vollenden, schon vor der Zeit. Für uns alle gilt eigentlich die Auferstehung des Fleisches am Ende der Zeit. Maria aber ist einzigartig und privilegiert, aber eben nicht exklusiv, sondern alles letztlich auch auf uns hin, auf die Kirche, auf uns Christen. Die Kräuter, die geweiht werden, sie drücken eben diese Schönheit aus. Es sind ja nicht nur Nutzkräuter, sondern es sind auch einige Blumen dabei, die einfach nur schön sind. Das erinnert ein wenig an die alten Legenden, die sich ranken um Maria und ihre Grablegung, wo eben dann es wunderbar nach Blumen gerochen haben soll. Und als dann der verspätete Thomas kommt und dass der Sarkophag noch einmal geöffnet wird, Maria dann verschwunden ist und außer Blumen und einem Gürtel nichts mehr aufzufinden ist. Wunderbare Legenden, die also auch in unserer Frömmigkeit und Kunst sich niedergeschlagen haben. Auch sie spielen eine Rolle, aber dann auch biblische Zitate, mit denen Maria gepriesen wird als die Lilie auf dem Felde. Und auch andere florale Bilder, die auf Maria angewendet werden. Sie alle spielen ein wenig in dieses Kräuterbrauchtum vom 15. August hinein. Ich möchte auch erwähnen, dass ja auch eine ganze religiös geprägte Zeit sich mit diesem Fest verbindet. und zwar der sogenannte Frauendreißiger. Wir haben eine Festoktav, nicht mehr im offiziellen Kalender heute, von früher her wirkt das noch nach. Also wir haben das Fest Maria Himmelfahrt, Aufnahme in den Himmel, und Maria Königin eine Woche später. Aber es ist eigentlich noch mehr als eine Woche, es ist ein ganzer Monat, der da begangen wird. Das ist katholisches Brauchtum, aber es ist durchaus auch kirchlich unterstützt, auch wenn es jetzt nicht voll liturgisch mitvollzogen wird. Aber in Bayern und in Tirol beginnt eben mit dem großen Frauentag, wie es mancherorts heißt, ist auch ein staatlicher Feiertag, ein ganzer marianischer Monat, der Frauendreißiger. Er dauert ja bis zum 12., 13. September, je nachdem, wie er gefasst wird, und beinhaltet eine ganze Reihe von Marienfeiertagen. Auch der 12.9. ist dann quasi der Schlusspunkt mit dem Fest, wo dann alle, die Maria heißen, ihren Namenstag begehen können, Mariennamen. Maria Schmerzen hat man jetzt auch noch angegliedert, das ist aber dann nochmal ein paar Tage später. Also ein ganzer Reigen von Marienfesten, wie gesagt, in Bayern und Tirol und überall sonst, wo das katholische Brauchtum sich entfalten konnte, hat man also in dieser Zeit, diesem Frauendreißiger, eine ganze Reihe von Wallfahrten und besonderen Andachten und Festen, die eben marianisch geprägt sind, die auch ein wenig schon den Erntedank mit einfließen lassen, wo eben das florale Brauchtum, also der Blick auf die Ernte und auf die Heilkraft der Kräuter, eine besondere Rolle spielen. Ja, Frauendreißiger, es wäre schade, wenn das Brauchtum noch weiter verblasst. Es hat schon deutlich nachgelassen, wenn man das vergleicht, wie das noch vor 50 Jahren vielleicht war. Aber in der Geschichte der Christen ist es immer wieder aufwärts und abwärts gegangen. Und es ist zu hoffen, dass dieses fromme Brauchtum, also der Kräuterweihe und auch des Frauendreißigers, dass sich das erhalten kann. Es ist nämlich eine wichtige Vermittlung dessen, was am 15. August gefeiert wird, nämlich letzten Endes einfach, ja, um es kurz zu formulieren, unser Heil aus Christus, das uns eben durch die Vermittlung auch der Heiligen Mariens und der Kirche überhaupt zukommt. Die Kirche als Gemeinschaft, als Heilsgemeinschaft, Gott, unser Heiland, aber eben eine heilende Gemeinschaft, in der Maria eben eine Galionsfigur ist, auf die wir schauen sollen, die wir ehren sollen und ja, die uns, deren Stil, deren Form wir verinnerlichen sollen, dass wir wirklich auch selbst marianisch werden. Und als marianische Christen können wir dann eben auch wirklich Christus ganz und gar nachfolgen.
Das Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir hörten Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, Informationen, Betrachtungen, geistliche Schätze, die hier gehoben wurden, das muss man auf jeden Fall noch einmal nachhören. Und das geht ganz einfach, nämlich wie immer klassisch auf einer CD. Unser CD-Dienst schickt Ihnen da gerne eine CD kostenlos zu, beziehungsweise in unserer Mediathek steht das dann auch in Kürze. Also diese beiden Betrachtungen, zum einen zum Festgeheimnis selber der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel und dann über das reiche Brauchtum, wie wir es in diesem zweiten Teil dann auch noch gehört haben. Schauen Sie auch unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das jetzt online verfügbare, dank der Arbeit von Dr. Achim Dittrich beim Instituto Marianum in Regensburg, online verfügbare sechsbändige Marienlexikon. Da reinzuschauen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt eine Frage hat, ist wirklich sehr bereichernd und eine Empfehlung. Marienlexikon.de Marienlexikon.de. Danke, Dr. Dittrich, für diese intensiven Betrachtungen, dass Sie uns da mitgenommen haben. Kirche als Heilsgemeinschaft, so haben Sie es am Ende auch formuliert. Wir stehen auch füreinander im Gebet ein und eine besondere Form, eine ganz besondere Form ist der Segen eines geweihten Priesters. Um den bitten wir Sie dann auch gleich zum Ausklang der Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Dr. Dittrich, all das, was Sie uns hier zum Fest leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel gesagt haben, am Schluss haben Sie es auch nochmal zusammengebunden, wie wichtig und ja, wie bereichernd das sein kann, wenn man das intensiv ins eigene geistliche Leben hineinwirken lässt. Und damit das also alles nicht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgeht, sondern wirklich in unseren Herzen Wurzeln fasst, wie man das auch formuliert, bitten wir Sie zum Abschluss um den Segen.
Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns, deiner eigene Mutter, auch uns zur Mutter gegeben hast, als geistliche Mutter. Wir danken dir, dass wir uns an Maria orientieren können, dass sie uns ermutigt, dass sie uns zeigt, wie schön die Schöpfung von Gott her ist, wie schön und mutmachend das Heil, die Erlösung. Herr Jesus, wir bitten dich, lass uns marianische Menschen sein, dass wir wie Maria dir angehören, dir nachfolgen können. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.